Hallo Edgar.
Ah, sieht man mich schon. Okay, jetzt. Tut leid. Ich habe die Zeit ein bisschen verschätzt. Ich habe glaubt, es ist noch früher. Aber es war schon später. Es war schon jetzt. Ich dachte, es ist noch gar nicht jetzt. Aber jetzt TV ist halt schon jetzt. Namaste, ihr. Hallo Svante. Sorry fürs zu spät kommen. Ja, gut. Also jetzt bin ich angekommen hier im Jetzt. So zwischenzeitlich, ne? Jetzt bleibe ich mal dann 1,5 Stunden. Dann gehe ich wieder. Ja. Nee, das Jetzt kann man ja nicht verlassen. Selbst wenn man sich bei mir jetzt verschätzt. Ja, gut. Ich habe glaubt, es ist noch einen Moment vor jetzt. Ist die Frage, nicht, ob er dem jetzt überhaupt hinterherkommt. Okay, jetzt aus. Gut. Ich nehme an, das Recording ist eh schon in Progress und so. Dann sage ich
Ja,
auch
es ist.
willkommen. Schon, okay. Willkommen alle zum Jetzt-Satzang bei Jetzt-TV. Jetzt auch mit Edgar. Namaste. Und wie immer fragen gerne entweder über Zoom-Dialog oder über einen YouTube-Chat, wie auch immer ihr eure Fragen loswerden wollt. Eigentlich geht es hier darum, die Fragen loszuwerden, ne? Also schenkt sie mir. Ich nehme sie. Da hinten ist ein Papierkorb. Da landen dann die Fragen am Ende. Im Papierkorb des Seins. Okay. Und solange noch keine Fragen sind, können wir gerne in Stille zusammen sein.
Es gibt schon eine Frage im Chat vom Christopher.
Okay.
Meine Frage für heute Abend ist, wie kann man tiefen Schmerz erlösen?
Namaste, Christopher. Ich habe den ersten Teil nicht verstanden. Also den zweiten, wie kann man tiefen Schmerz erlösen? Was war davor? Meine Frage für heute Abend ist.
Meine Frage für heute Abend.
Ah ja, okay. Tiefen Schmerz erlösen. Geht natürlich wahrscheinlich um energetischen, emotionalen Schmerz, psychischen Schmerz. Für physischen Schmerz, ja, würde ich mich jetzt nicht so zuständig fühlen. Da wäre der Arzt der richtige Ansprechpartner. Die einzige Chance, wenn es wirklich zu einer Lösung kommen soll, selbst das ist nicht, ist nie sicher. Ja. Dieses davon ausgehen, dass er weg sein soll oder dass er erlöst sein soll, ist eigentlich schon ein Teil des Problems. Etwas anders haben wollen, als es jetzt ist. Natürlich gibt es aber Techniken. Aber die sind die üblichen. Fühlen, fühlen, fühlen. Ein Schmerz kann erlöst werden, wenn er vollkommen durchfühlt wurde. Aber das sage ich ja nichts Neues. Und solange er nicht erlöst ist, ist er entweder nicht vollkommen durchfühlt oder er soll einem etwas anderes sagen. Jedenfalls taucht er auf in der Wahrnehmung und will wahrgenommen werden. Wegschauen ist aus meiner Sicht das Schlimmste. Oder verdrängen. Wenn er anklopft, möchte er gesehen werden, möchte er gefühlt werden, möchte er da sein dürfen. Und da stört auch dieser Fokus, er sollte weggehen. Und das Wort erlösen ist zwar recht schön und klingt recht schön, aber ist eigentlich meist ein anderes Wort für die Hoffnung, dass er weggeht. Erlöst ist der Schmerz eigentlich, wenn er da sein darf. Und dann geht er vielleicht weg. Oder er entpuppt sich als ein ganz anderes Gefühl, als starke Energie. Und dieser Label, dieses Etikett Schmerz wird von ihm genommen und er darf da sein als starke Energie, die wahrgenommen wird. Die so stark wahrgenommen wird, dass sie so störend ist, dass man nichts anderes machen kann. Und das ist dann Schmerz. Ja? Man will eigentlich ganz was anderes tun. Was Schönes vielleicht oder entspannen oder whatever. Und da ist jetzt dieser Schmerz. Sagt, ah, oh, ich bin da. Spür mich, spür mich. Ich lasse dich jetzt nichts anderes tun. Das ist die Aufgabe des Schmerzes, so zu sein. Das ist auch mit dem physischen Schmerz ähnlich. Das dient ja dazu, physischer Schmerz ist ja nicht das Leid an sich, sondern das ist der Hinweis, dass irgendwas anderes nicht passt. Irgendetwas im System vielleicht krank ist, im Körpersystem, im emotionalen System, etwas vielleicht nicht erfüllt wurde, nicht gespürt wurde, eine Blockade, die da ist. Auf jeden Fall will er da sein, wahrgenommen werden und das geht's dann. Man könnte jetzt der Lösung noch nehmen, das Wort für so einen Blockadeschmerz, also wo die Energie blockiert ist, ein Trauma vielleicht sitzt. Aber auch da ist die Lösung, die einzige Lösung, das Fühlen. Dann kann sich diese Energie sozusagen, die da verkrampft irgendwo feststeckt, lösen. Und das ist dann die Erlösung. Meist wird dann Energie frei, das fast als Bliss wahrgenommen werden kann. Als Glückseligkeit. Wenn sie wirklich voll durchfühlt ist und beginnt sich zu entfalten, frei zu werden. Ja. Mehr ist dazu nicht zu sagen.
Die nächste Frage kommt von Alexander. Wenn es kein Ich gibt und die Quelle durch die Körper-Geist-Einheit handelt und das Ich nur die Spiegelung des Bewusstseins ist, dann bedeutet das ja absolute Freiheit.
Ja, so kann man es sehen, ja. Ja, ist auch nicht mehr dazu zu sagen. Namaste. Ja, so ist es.
Linus schreibt, rund ums Thema Sexualität kommt hier, in Klammern immer noch, immer wieder Unruhe ins System. Irgendwie hat Sexualität für mich, zumindest alleine, immer irgendwie auch etwas Selbstverletzendes. Oder sie berührt einfach nur irgendeinen wunden Punkt und die Energie bleibt dann teilweise irgendwie stecken. Kannst du mir dazu noch etwas sagen? Wie kann Sexualität heilsam statt aufwühlend werden?
Danke für die Frage. Ich würde das einmal loslösen bei der Frage, wie kann sie heilsam werden? Von dem zweiten Teil statt aufwühlend, weil aufwühlend ist nicht im Gegensatz zu heilsam. Aufwühlend kann auch gerade auch heilsam sein. Aufwühlend heißt, dass sie so stark wird, dass man eben damit, dass man aus dem Weg gehen muss innerlich. Quasi der Energie aus dem Weg gehen, damit sie sich voll und frei entfalten kann. Das ist aufwühlend. Das ist für den Organismus aufwühlend. Ja, ein Ganzkörperorgasmus, sagen wir mal, oder ein göttlicher Orgasmus mit dem ganzen Kosmos ist aufwühlend. Wäre der nicht aufwühlend, ja, dann wäre es das nicht. Und gerade das ist die Heilung, dahin durchzugehen, das zuzulassen, diese Energien zuzulassen. Heilsamer Sex beginnt auch dort, wo das Ziel genitaler Orgasmus, sage ich jetzt, aus dem Fokus rauskommt, sondern wo man vom Anfang an im Jetzt, hier und jetzt ist, in seinem Körper und spürt. Und spürt, was will der Körper? Das beginnt zuallererst einmal dort, dass man auch lernt, bevor man weiß, was man will, was man nicht will. Und vor allem gilt das für Frauen. Weil gerade dort geschieht's, vor allem wenn man noch ganz jung ist und verliebt ist, dass man Dinge macht, die der Körper eigentlich gar nicht will. Einfach weil man verliebt ist oder für den anderen das macht. Aber auch Männern geht's so. Ja. Also immer dann, wenn man etwas macht, was man selbst nicht will, ist das Gegenteil. Das heißt, das erste Wichtige ist, lernen, Nein zu sagen zu allem, was man nicht will. Bei manchen kann das wirklich so stark sein, dieses Bedürfnis, das zu lernen, dass sie nicht wissen, was sie eigentlich wollen, weil das, was sie eigentlich wollen oder was der Körper eigentlich will, überlagert ist von all dem, was sie eigentlich nicht wollen. Und sie es aber trotzdem tun. Und das muss einmal weg. Und dazu gehört auch der ganze Pornosex. Ja, alles, was man durch Pornografie vielleicht gelernt hat. Ja, normal gehört das als Schulfach, ja, weil das ist ja so entsetzlich, dass man, und gerade heutzutage sind Pornos noch viel verfügbarer, dass dadurch ganz falsche Sexpraktiken überhaupt angelernt werden, dass falsch gelernt wird, wie soll es aussehen, ja, wie soll das sein. Ja. Es geht einfach darum, in Wirklichkeit einmal bei sich ankommen, in seinem eigenen Körper und das zu fühlen, was will ich wirklich, was tut mir gut. Von mir aus einfach einmal nur mit Autoerotik. Ja, den eigenen Körper kennenlernen und dann das langsam entfalten lassen, ganz langsam entfalten lassen, wir und pflegen wie eine zarte Pflanze, wie ein Kerzenlicht, das einfach brennt und einfach einmal genießen diese Energie, ohne auch dieses Ziel zu haben, ich möchte möglichst schnell zu einem Orgasmus oder irgend sowas kommen. Ja, der Orgasmus sollte überhaupt nicht das Ziel sein. Aus der energetischen Sicht ist es eigentlich so, dass Sexualität ist ja nur eine Form von Kundalini eigentlich, sage ich auch immer gern. Ja, Kundalini kann viel Geschmäcker haben, da gehört auch Liebe dazu, da gehört Wille dazu, da gehört Selbstausdruck dazu, da gehört alles Mögliche dazu. Alle Emotionen als Energie, Energy Motions, Emotions. Ja. Und Sexualität ist nur eine Form, wo sich Kundalini zeigt. Eben im Yoga sagt man im zweiten Chakra, ja, im Sexualchakra. Da spürt man es dann als Lust. Ja. Aber in Wirklichkeit hat diese Energie die Tendenz aufzusteigen. Aufzusteigen im Körper. Und da geht es nicht nur um die Wirbelsäule, sondern um den ganzen Körper, auch um einen Zentralkanal in der Mitte des Körpers, an der Front, überall. Einfach hat die diese, das ist ja eine Tendenz aufzusteigen. Diese Energie will zu Bewusstsein. Ja. Sozusagen Shakti möchte sich mit Shiva vereinigen. Shiva ist Ich Bin-Bewusstsein, ist reines Seinsbewusstsein. Und die Energie hat die Tendenz aufzusteigen. Was bei einem Orgasmus aber geschieht, sie wird nach unten entlassen. Ja. Und warum? Weil irgendwo in diesem Aufstiegsprozess eigentlich eine Blockade ist, an der stoßt dann die Energie an. Und weil sie dann nicht weiter kann nach oben, puff, 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 zuck, 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 zuckt sie nach unten raus, ja, und wird nach unten raus entlassen, ja, geht wieder zurück zur Erde. Ist auch gut und schön, das gehört auch zu dem Prozess. Das ist wie so ein Prozess, wo halt langsam sich diese Energie durcharbeitet. Aber wenn man das in einen heilsamen Prozess bekommen möchte, geht es darum, diese Energie auszuhalten. Und nicht, ja, manche Pornos schauen ja so aus, das schaut ja so aus, als würden die alle so schnell wie möglich diese Energie loswerden wollen, als wäre es so lästig. Ne? Ich sag's einmal so brutal, gerammelt, wir Wahnsinniger, nur möglichst schnell, dass das verschwindet, ne? Diese Störenergie da, die da aufsteigen will, die vielleicht das Herz berühren will oder den Solarplexus durchbrechen will. Also muss sie weg, weg, weg. Und da geht es darum, damit sein zu können. Genauso wie mit einer, wie vorher mit dem Schmerz, ja, damit sein können, ihn spüren, ja, den Schmerz spüren und fühlen. Genauso geht es bei der Sexualität genau um das Gleiche. Und das ist die beste Übung dafür, weil es ist eine ähnlich starke Energie. Nur das ist ja Gott sei Dank jetzt im Gegensatz zum Schmerz meist als angenehm und glückselig und blissvoll wahrgenommen wird, ekstatisch. Also hat man ja einen Anreiz, ja, darin zu bleiben und das zu genießen, dieses Plateau davor, ja, und das einfach nur zu genießen, genießen, genießen. Und ob es dann zu einem Orgasmus kommt oder nicht, also ich bin das Gegenteil von irgendeinem Dogmatiker, der sagt jetzt, viele im Tantra sagen überhaupt, Orgasmus gehört weg. Das sage ich überhaupt nicht. Wenn er passiert, passiert er, ist okay. Sogar, es gibt so viele verschiedene Formen vom Orgasmus, was man erst später kennenlernt. Frauen wie Männer. Frauen tun sich da leichter. Die haben eher schon auch im, ohne Tantra können die Mehrfachorgasmen etc. haben, Ganzkörperorgasmen. Aber ein Mann genauso, kann genauso einen Herzorgasmus haben, kann einen Halsorgasmus haben, ja, kann einen Orgasmus haben, der nicht 30 Sekunden, sondern 10 Minuten dauert oder 20 Minuten und von einer Welle in die andere geht und gar nicht aufhört. All das gibt es. All das gibt es zu erfahren. All das ist befreite Sexualität. Und das ist die Heilung. Das ist eine Ganzkörperheilung. Ja, also nicht nur Ganzkörperorgasmus, eine Ganzkörperheilung. Aber da wird es dann eben nicht einfach nur Lust und nicht einfach nur genital, sondern wirklich im ganzen Körper, im Herzen, im Solarplexus, der mit beteiligt ist, dass ich auch entspannen kann und die Energie durchlässt zum Herzen. Ja, das wird dann ein liebevoller Akt. Da wird es dann ein und dasselbe, Sexualität, Lust und Liebe verschmelzen sozusagen. In die Richtung geht's. Und es darf ruhig aufwühlend sein. Ja, so aufwühlend, dass es einen zerreißt. Und es immer wieder zerrissen werden, sich hinzugeben in dieses zerrissen werden. Genau das ist das Schöne. So wie selbst der normale genitale Orgasmus hat ja in der französischen Sprache den Beinamen der kleine Tod. Weil da Bewusstsein kurz ausgeschaltet, oder Bewusstsein nicht, der Denker ausgeschaltet wird und Bewusstsein rein übrig bleibt als Glückseligkeit. Und das lässt sich ausdehnen. Das ist im Prinzip ein spiritueller Prozess regelmäßig. Und es hat mit der normalen Lust dann gar nichts mehr zu tun. Aber dort beginnt sie. Sie einfach einzuladen und zu schauen, was tut mir gut. Und zu schauen, dass man das auch nicht so schnell loslässt, sondern sich auch wirklich Zeit dafür nimmt. Ja? Wirklich Zeit dafür nimmt. Und da geht es dann nicht um Minuten. Ja, und alles mit einbaut, was auch immer. Ja, für einen Mann ist auch nicht wichtig, dass er dann permanent eine Erektion oder was hat, sondern da kann man kuscheln, da kann man streicheln, da kann man so viel mit einbauen, so viel Liebe mit einbauen. Alles, was gut tut, dem Körper gut tut, dem ganzen Körper gut tut. Ja, und da nicht konzentrieren auf irgendwelche erogenen Zonen. Das ist egal, sondern der ganze Körper ist eine erogene Zone. Jeder Teil will geliebt werden, berührt werden, ja, sanft. Egal welcher Körperteil. Jeder Zentimeter der Haut lechzt nach sowas, nach zarter, liebevoller Berührung. Ja, so. Mal kurze Zusammenfassung. Ja. Danke für die Frage.
Jeanette Nicole schreibt: Hallo Edgar, kann es sein, je eher man der Wahrheit begegnet, dass der Verstand richtig Gas gibt mit allen unmöglichen Geschichten, die überhaupt nicht relevant sind?
Oh ja, das kann sein, ja. Der kriegt einen Boost, der Verstand kriegt auch einen Boost. Logisch. Das ist so, ja. Und der Verstand neigt auch dazu, gerade umso öfter er auch ich sage mal, durch das Schlüsselloch schaut und erkennt, dass jenseits dessen, was die sogenannte normale Realität ist, dass da noch was anderes wartet und andere Zustände warten, andere Wahrheiten warten. Sobald er so eine Wahrheit erblickt, will er sich schon zu eigen machen. Ja, das ist auch so eine Eigenart des Verstandes, dass er sich zu eigen machen möchte. Er möchte es auch verstehen, das ist noch schlimmer, aber das ist seine Natur. Der Verstand will halt verstehen, das ist klar. Auch wenn er es dann nicht kann oder missversteht. Und was auch, Ja, das ist ja typisch ist, wenn der Verstand Wahrheiten nicht einmal sieht, sondern nur hört, so wie solche Wahrheiten, die ich da erzähle, neigt er auch dazu, sie nachzumachen. Also es gibt Erfahrungen, die sind quasi nachgemacht vom Verstand. Ja, und fühlen sich dann genauso an, als wäre es die wirkliche Erfahrung. Und es ist sehr schwierig, das zu unterscheiden für einen selbst. Den Unterschied sieht man meist dann erst dann, wenn man die wirkliche Erfahrung auch gemacht hat. Dann versteht man erst, was gemeint war. Aber der Verstand kopiert auch solche Erfahrungen. Ja, das ist wie eine Art Hypnose, die da geschieht. Und der kann fast alles kopieren. Ja. Ja. Also Zustimmung, ja, ist so.
Alexander schreibt, ich habe die wichtigsten Bücher alle gelesen von Edgar, von Balzica, Papaji, Maharshi, Mahahari, theoretisch erleuchtet. Was gibt es noch zu tun? Und wer handelt dann? Wer sucht?
Also die Bücher würde ich alle verbrennen, auch meine, wenn du sie eh schon gelesen hast. Das ist dann ein Ritual, da kann man ein Ritual daraus machen. Vielleicht bringt das was. Also wenn du es physisch hast. Beim Kindle ist blöd. Man könnte natürlich in einen Kindle vielleicht alle Kindle-Bücher reinladen und dann den Kindle verbrennen, aber so richtig, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Und könnte auch von dem, was da, das muss man im Freien machen, weil ich glaube, der Kindle hat nicht so gesunde Abgase. Aber das könntest du probieren als Ritual, alle Bücher verbrennen. Und es gibt eben nichts zu tun. Das ist so. Darf ich kurz nochmal nachfragen, wie die letzten zwei Sätze waren? Die habe ich, die sind da jetzt weg. Was gibt es noch zu tun? Dann war irgendwie.
Und wer handelt dann? Wer sucht?
Ah ja, genau. Also zu tun gibt es nichts. Und am besten wäre es, wenn das Tun stoppen könnte. Also wenn der glaubt zu handeln, wenn der sein Handeln einfach einstellt, weil er keinen Sinn mehr drin sieht, dann wäre das ein großer nächster Schritt. Und wenn der Handelnde, der scheinbar Handelnde, den es zwar nicht gibt, aber doch gibt, wenn der dazu übergeht, nur mehr zu schauen, zu beobachten, wahrzunehmen, was geschieht. Das ist mir peinlich, also wer handelt dann und was war dann noch?
Wer sucht?
Ach so, wer sucht? Ja, das ist das Interessantere, ja, genau. Das ist das Tiefere. Das ist eine sehr gute Frage. Die anderen Fragen waren jetzt nicht schlecht, also so. So ist auch nicht. Handeln tut halt derjenige, der glaubt, er könnte handeln, auch wenn er nicht handelt. Aber es ist, der ist ident mit dem, der sucht. Aber diesen Wer in dem Sinn gibt es so auch nicht. Wenn man ganz genau schaut, ist da niemand, der sucht. Das ist ja Teil der Illusion. Da sucht niemand. Suche geschieht. Normal würde ich das nicht sagen. Normal hätte ich jetzt eher gesagt, ja, wer sucht, jetzt kann man sagen, das Ego, der identifizierte Teil des Seins, der sich wie ein abgetrenntes Wesen hält, bla bla bla, oder der Verstand. Oder ich könnte auch sagen, Gott sucht sich selbst, das Selbst sucht sich selbst, das Universum sucht sich selbst. Da kommen wir dem Ganzen näher. Aber aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich hat es mit demjenigen zu tun, der die Frage gestellt hat, ist es so, dass es wirklich so ist, dass da niemand sucht. Suche geschieht. Also zu glauben, dass jemand sucht, ist eigentlich schon Teil der Illusion. Da sucht niemand. Suche geschieht, Suche wird wahrgenommen. Die Identifikation besteht darin, dass das Bewusstsein, das eine Selbst, egal wie man es nennt, glaubt zu suchen. von mir aus, vom Verstand überzeugt wird. Im Verstand entsteht Denken, ich suche. Da ist Suche, das sagt der Verstand und Bewusstsein glaubt diesen Gedanken. Aber in Wirklichkeit ist da niemand, der sucht. Suche geschieht. Und irgendwann geschieht Finden. Und das, was gefunden wird, ist mehr oder weniger, man könnte jetzt sagen, das, was gesucht hat, aber das ist das Universum selbst. Das ist Bewusstsein selbst. Das ist ein und dasselbe. Universum, Bewusstsein ist alles für mich das ein und dasselbe. Gott, Göttin, kann man nennen, wie man will, das eine selbst. Und das bist du, wer auch immer jetzt diese Worte hört. Nicht nur der, der jetzt oder die gefragt hat, der oder ihr oder das, sondern das bist du. Unmittelbar du. Du bist dieses Universum. Und der Teil des deiner selbst, der dieses Universum ist, und das ist das Tricky, der weiß das auch. Also ich sage ebenfalls oft, und das sind einfach nur Hinweise, weil die Wahrheit kommt in Wirklichkeit in Schichten. Ja? So, und wird aufgedeckt, indem Zwiebelschalen abfallen. Das hat sehr schön seinerzeit der Satya Nadin in seinem Buch von der Zwiebel zur Perle oder so ähnlich beschrieben. Dass das Schichtweisen sind. Und eine Schicht ist, dass man sagt, dass ich oft sage, du bist schon das eine selbst und ob du es weißt oder nicht, ist völlig egal. Das würde implizieren, dass es einen Unterschied macht, wie zu wissen oder nicht zu wissen. Oder dass es einen Zustand gibt, wo man noch nicht weiß und dann erfährt man Erwachen und dann weiß man. Aber in Wirklichkeit, weiß nicht warum, aber heute gehe ich da anscheinend tiefer, in eine tiefere Schicht rein. In Wirklichkeit ist diese Schicht ja schon da, die es weiß. Wenn ich jetzt sage, du bist das Gefundene, du bist das, was gefunden wird, und ich meine damit das Universum selbst, dann ist es so, dass das Universum das natürlich schon weiß. Es ist der Teil in dir, der erwacht ist, der weiß das auch schon. Und das gilt für jeden. Und ob dir das jetzt bewusst ist, dir im Sinne der, wenn du jetzt mit deinem Verstand identifiziert bist und dir diese Frage im Gedanken stellst, ja, weiß ich das? Nee, ich habe nichts mitgekriegt, dass ich erwacht wäre und ich habe nichts mitgekriegt, dass ich das Universum wäre. Ja? Wenn das der Verstand dir erzählt, dann ist es diese Schicht davor, der Verstand ist, wo du dann diesen Verstand glaubst oder mit ihm sogar identifiziert bist, weil du glaubst, du denkst deine Gedanken selbst. Ja, und dann glaubst du das. Dann glaubst du diese Geschichte, dass du nicht erwacht bist. Da glaubst du diese Geschichte, dass du diese Person bist, dass du dieser Mensch bist, dieser Körper-Geist-Organismus bist. Aber der Teil in dir, der jetzt schon das Universum ist, der Teil in dir, der jetzt schon Gott ist, der Teil in dir, der jetzt schon das eine Selbst ist, der reines Bewusstsein ist, der weiß es. Der weiß es auch jetzt. Der hört es auch jetzt. Auch wenn davor der Teil ist, der du jetzt glaubst zu sein und der davon keinen Schimmer hat. Hinter dir sieht dieser Teil zu, ist aber eben noch nicht quasi erwacht, im Sinne von noch nicht nach vorne gerückt. Aber er wird nie nach vorne rücken, sondern es wird nur der Teil, der jetzt vorne ist, verschwinden. Und dann scheint das Licht durch. Und der Teil verschwindet, bist auch du. Nämlich der Teil, der du jetzt glaubst zu sein, der verschwindet. Das bist zwar nicht wirklich du, weil dahinter ist dein wirkliches Selbst. Das wartet, das schaut dem Ganzen zu, wissend. Und der Teil, der vorne ist, der hat vielleicht Angst vor dem Tod. Er hat Angst davor, nicht mehr zu existieren irgendwann. Da ist das Ego, da ist der Verstand. Der kann irgendwann plötzlich weg sein. Es ist so, wie wenn, nehmen wir jetzt das Handy und nehmen wir das. Wie wenn der einfach da, das ist jetzt vor dem Gesicht, ne? Und ich würde jetzt glauben, ich bin jetzt das Blatt Papier, was zu dir spricht. Stell dir das vor. Man stellt dir vor, diesen Wahnsinn, wenn ich jetzt glauben würde, ich bin das Blatt Papier, was in die Kamera spricht. In Wirklichkeit bin ich da dahinter. Ja, hallo. Aber ich habe mich damit identifiziert und glaube jetzt, ich bin das Blatt Papier. Und ich habe Angst davor, dass das Blatt Papier irgendwann verbrennen könnte oder so. Weil dann gibt es mich ja nicht mehr. Was ja Blödsinn ist, weil ich bin ja der da, ja, dahinter. So ist es. Und irgendwann ist es einfach weg. Und du bist noch immer da. Irgendwann ist dieses Ego, diese Identifikation, dieser Verstand einfach weg. Wodurch auch immer. Es kann Gnade sein, meist ist Gnade. Das Ergebnis irgendeiner Erkenntnis, du hast einen Satz gehört, du hast irgendwas gelesen, du hast irgendwas gedacht und plötzlich kannst du nicht mehr weiterdenken. Da ist niemand mehr, der denken kann. Das ist plötzlich weg. Die ganze Denkmaschine ist weg. Das Ich ist weg, wo du dich für ein, so ein Ich, so ein individuelles Ich gehalten hast. Nicht ich Menschlein und du Menschlein und ich bin einer von 8 Milliarden oder so. Das ist plötzlich weg. Und du bist aber noch immer übrig. Dann merkst du, dass du immer schon das warst, was da dahinter ist. Und das, was da dahinter ist, ist eben das ganze Universum. Und das weiß es jetzt schon. Das schaut jetzt schon zu. So wie ich jetzt da von hinten auf dieses Blatt Papier schaue. Und das wünscht sich, dass das endlich weggeht, aber es kann es nicht machen. Das ist dieses, wie fast ein Geschenk, ja. So, wow, du darfst jetzt auch ein Blatt Papier sein. Solange du willst, ja, warum nicht? Stört dich nicht. Das ist das Mitgefühl des Universums, was es hat. Das erfährt sich auch gern als Ego und als Verstand und findet es noch dazu lustig. Ja, so ungefähr ist das. Das ist der, der sucht. Oder der das, was sucht. In Wirklichkeit gibt es keinen, der sucht. Ja.
Lino schreibt, danke, ja, ich habe nicht gelernt, den eigenen Körper zu lieben und die eigene Verletzlichkeit zu respektieren. Es geht so schnell und man fährt wieder mit dem Bulldozer über alles Zarte in einem und es fühlt sich danach wie verwundet. Auch wenn ich gar nicht ganz klar sagen kann, warum man das eigentlich macht.
Ja, auch das geschieht halt. Ja. Ein Lernprozess. Und der ist auch schön. Es wäre, wenn jetzt bei uns allen das weg wäre, ja. Und auch diese Lernprozesse beendet wären. Das ist ja auch gleichzeitig. Wir sind alle, ja, man muss es so sehen, aus der Sicht des Anfangs. Und da meine ich den Anfang vom Universum. Quasi den Anfang, den es nicht gegeben hat in dem Sinn, ist nie was geschehen. Und aus der Sicht des Endes ist auch nie was geschehen. Und dazwischen ist diese Reise, diese Illusion, wo Zeit existiert und es hat seinen eigenen Wert, diese Entwicklung, dieses Entwickeln, ja, dieses wie ein Kind, das da auf die Welt kommt und lernt und sich selbst kennenlernt. Und da gehören auch all diese Fallstricke und all diese Irrtümer und all dieses Hinfallen und wieder aufstehen, das gehört alles dazu. Das ist alles Teil der Reise. Ohne dem wäre die Reise langweilig. Würden wir jetzt da alles so auf die Welt kommen, was wir in gewisser Weise tun, und so bleiben, dann, ja, es würde dann mal Gespräche geben, weil wozu Selbstgespräche führen die ganze Zeit? Weil letztlich ist alles ein Selbstgespräch. Auch dieser Satz ist ein Selbstgespräch. Es gehört alles mit dazu und es hat seinen eigenen Wert. Auch das Fallen und auch das Scheitern und das Wiederprobieren, das Tiefergehen und schrittweise mehr und mehr und mehr zu erfahren und sich zu entfalten. Und um das geht's. Das ist die Natur des Universums. Es entfaltet sich als Raum sowieso seit Ewigkeiten und in uns als Mensch genauso. Das ist alles ein Entfaltungsprozess. Jo.
Mukunda schreibt, hier ist Traurigkeit.
Oh. Fehlt mir jetzt der Zusammenhang, aber ja, da sein lassen. Traurigkeit ist auch ein schönes Gefühl. Wenn man Traurigkeit da wirklich im Herzen spürt, voll und ganz und authentisch und dieses Gefühl anschaut, es hat was Süßes, ja, so ein süßer Schmerz oder so diese. Ich weine zum Beispiel irrsinnig gern. Ja, ich weine ja schon. In letzter Zeit, die letzten Jahre, ist mir das fast ein bisschen abhanden gekommen. Darum kann ich das jetzt gar nicht mehr so sagen. Aber es gab eine Phase, da habe ich zum Beispiel irgendwelche komischen Filme geschaut, die ich mir früher gar nicht angeschaut hätte, die irgendwie kitschig oder irgendwas, ja, wo ich früher drüber gelacht hätte. Plötzlich berührt mich irgendwas und die Tränen kommen und das ist ein irrsinnig schönes Gefühl. Und dann geht es gar nicht darum, wodurch, was da, das ist völlig egal, was da der Auslöser ist, sondern einfach nur das Gefühl fühlen und diese Erleichterung, diese Reinigung, die da geschieht im Herzen, wenn da Tränen sind, wenn da Traurigkeit ist, und man diese Traurigkeit voll und ganz zulässt und dann weint und vielleicht nicht einmal noch weiß, warum er weint. Man braucht keinen Grund. Ja? Der kann dann auch noch erscheinen, der kann dabei sein oder auch nicht. Das reinigt so diesen ganzen Brustbereich. Das ist so ein schönes Gefühl. Also daraus kann man wirklich auch immer was machen. Traurigkeit ist eine Einladung, sich hineinzufallen zu lassen in diese Traurigkeit und sie ganz zu spüren, ganz eins werden mit ihr. Und traurig zu sein, ganz authentisch traurig zu sein. Das ganz tief zuzulassen und zu weinen und egal wie intensiv das dann wird. Bis dass man dann durchatmen kann und die Sonne wieder scheint. Manchmal müssen die Wolken ja abregnen, damit die Sonne wieder scheinen kann. Und das sind die Tränen. Ja.
Christopher schreibt, könntest du noch was zu Maya sagen?
Ich spreche die ganze Zeit zu Maya. Das ist alles hier, hallo Maya. Was willst du hören? Der Typ da, also Edgar, ist ja genauso Teil von Maya. Ja, ist ja alles Maya. Kommt immer darauf an, welchen Aspekt von Maya man meint. Aber ja, wenn ihr jetzt gebeten wird, dazu was zu sagen, dann sage ich halt, was mir so einfällt. Es sind drei Dinge. Also erstens einmal gibt es zwei verschiedene Arten von Maya aus meiner Sicht. Das eine ist die persönliche Maya im Sinne von, und diese Erfahrungen, wenn Maya durchschaut wird, also erkannt wird, dass man irgendeiner Illusion aufgesessen ist, dann gibt es für mich diese persönliche Maya, die ja psychologischer Natur ist, nämlich die Projektionen, die man auf die Welt hat. Ja, und wo man quasi auf die Leinwand, ja, die Leinwand befindet sich meistens da, also direkt beim Auge, von innen etwas drauf projiziert auf die Welt und etwas ganz anderes sieht, als sie wirklich ist. Also nicht die Wirklichkeit sieht, wie die Welt wirklich ist, sondern seine eigenen Projektionen hat aus der Vergangenheit, aus Konditionierungen, aus Erfahrungen, warum auch immer. Das ist die persönliche Maya, das ist so ein kleines Erwachen. Das auch, kann man auch Erwachen nennen. Viele halten das dann sogar für das spirituelle eine Erwachen, aber es ist dann doch noch ein Unterschied zur Mahamaya. Ich nenne das gern Mahamaya, die große Maya. Das ist der Teil, der dann die nächste Schicht ist, wo das ganze Universum an sich als Maya erkannt wird. Also das ganze Sein an sich, diese ganze Show hier, ja, inklusive Urknall, inklusive Zeit, inklusive Raum, alles Maya. Ja. Also das ist dann, dazwischen haben wir ja, wir haben jetzt die Welt als Wirklichkeit, ja, wo ich meine Projektionen habe und ich sehe, okay, das ist alles wirklich und ich sehe die Maus, wie sie wirklich ist. Aber die tiefere Maya ist zu erkennen, da ist nichts. Da ist gar keine Maus. Ja. Und das sind zwei verschiedene Schichten, die manchmal gleichzeitig verschwinden, durchschaut werden, durchschaut im wahrsten Sinn des Wortes. Oder auch nur die psychologische Schicht. Also manche sehen nur dann plötzlich die Maus, wie sie wirklich ist. Und andere sehen dann wirklich hindurch und sehen, dass da gar keine Maus ist und auch keine Hand und auch kein Seher. Also nicht einmal ein Seher. Selbst der Seher ist schon Maya. Ja? Selbst dieses manifeste Bewusstsein, das beobachtet, ist schon ein Teil von Maya. Aber das macht nichts. Ja, diese Maya, die dürfen wir annehmen. Ja, also für mich ist die gesunde Form, die spirituelle und psychologisch auch gesunde Form, wenn man sich dann, auch wenn man die Mahamaya durchschaut hat, auf dieses Leben dann so einlässt, als gäbe es dieses Leben. Das ist gesünder, als jetzt ewig so auf Advaita-Zombie zu machen und zu sagen, mich gibt's nicht, die Welt gibt's nicht und am liebsten wäre ich in einer Höhle und will da gar nichts mehr essen. Ne? Aber es tut man ja dann nicht. Man isst ja trotzdem was, auch wenn es Essen gar nicht gibt. Und damit kommt man dann in psychologische Widersprüche, die dann oft gar nicht so gut tun. Aber darf auch sein. Phasenweise ist es dann halt länger mal so. Das heißt, sich dort aufzuhalten, wo die sogenannte Wirklichkeit ist, die ja zwar auch Maya ist, aber eben, wo man sich auf eine Wirklichkeit einigen, das ist so die gesunde Form aus meiner Sicht. Das ist einmal die eine Seite. Aber man darf auch natürlich ewig sitzen und sagen, es ist alles, ich lasse mich überhaupt nicht mehr berühren von. Manchmal ist es ja wichtig, lang zu sitzen und wirklich in dem zu bleiben, zu erkennen, dass alles Maya ist, bis das halt, ja, bis das halt der Hunger kommt. Und der dritte Punkt ist, dass für mich das, vor allem diese Mahamaya, und das ist jetzt der Tricky, das ist jetzt eigentlich wie eine weitere Schicht der Wahrheit, dass diese Mahamaya eben gleichzeitig auch ident ist mit Lila. Da gibt es diesen anderen Begriff, ebenfalls aus dem Sanskrit, Lila, mit zwei E geschrieben, aber das ist ja nur Schreibweise Englische. Das bedeutet, zu erkennen, dass das alles mehr oder weniger ein göttliches Spiel ist. Ja, man könnte jetzt sagen, der Götter, also in Indien sagt man wirklich der Götter mit sich selbst, aber man könnte sagen, Gottes, der Göttin mit sich selbst, egal wie man das nennt, das Selbst mit sich selbst. Und man bleibt auf der Ebene dieser Göttlichkeit. Ja, wo man auf der Ebene vom Bewusstsein und erkennt gleichzeitig, einerseits gleichzeitig die menschliche Sicht, das finde ich auch immer recht wichtig, wenn das mit dabei ist, aber erkennt auch permanent diese Göttlichkeit, diese Spirituelle an diesem ganzen Spiel. Das gibt dem Ganzen dann erst so richtig Sinn. Das, also ohne dieser Würze, ohne dieser Zutat ist es eigentlich schal und leer. Man könnte sagen, erst wenn man in Lila erwacht, wenn man so will, in diese Göttlichkeit von Lila, erkennt man diesen göttlichen Sinn des Ganzen. Und damit verliert es diesen unangenehmen Beigeschmack aller, na, es ist ja alles nur Illusion. Ja, das ist so, als wäre es ja nichts. Ja, das ist ja auch so ein Punkt dieser Mahamaya, dass man sagen kann, okay, das ist natürlich alles Illusion. Mir gefällt ja das Wort Illusion gar nicht so gut. Mir gefällt besser zu sagen Traum. Und ein Traum darf ja schön sein. Ja, wenn es kein Albtraum gerade ist, darf ja ein Traum schön sein. Und das hier ist der Traum des Nichts, wie es wäre zu sein, wie es wäre, ein Universum zu sein. Und der darf ja schön sein. Und da kommt dann vor allem dazu, jenseits dessen ist nichts. Ja, das heißt, wir haben nur das. Das ist wieder der schöne Aspekt von Maya, von Mahamaya. Wir haben nichts anderes. Ja, das ist nicht so wie beim Film Matrix, dass man da dann erwacht aus der Matrix und jenseits ist. Ja, bei Matrix ist ja sowieso jenseits der Gruselwelt. Ne? Das ist ja eher, jenseits ist ja die Hölle hier bei Matrix, wo die alle da hängen, da als Maschinen da ausgesaugt werden, die Energie, wer hat den Film Matrix kennt. Aber da gibt es immer jenseits, ne? Bei Matrix. Das dann realer ist, aber zwar unheimlich katastrophal ist. Alle Menschen sind Batterien für irgendwelche Maschinen, aber es gibt immerhin ein Jenseits, ne? Dann eine echte Welt und da wollen es dann alle hin. Also eigentlich war ja der Schlaue, der dann die blaue Pille nahm oder so, ne? Der dann zurück wollte in die Matrix, weil die war ja wenigstens angenehm, da hat er Steak essen können. Ne? Also den habe ich schon voll verstanden. Ne? Also diese Idee, dass wir jetzt alle aufwecken und alle werden dann irgendwie wach in so einem und wachen auf in so einem Sarg und merken, ich bin eine Batterie für irgendwelche Maschinen. Ich stelle mir nicht so toll vor. Ne? Sie merken zwar jetzt, sie haben eine Wirbelsäule, die an irgendeinen Draht angeschlossen ist und sie spüren die Kundalini. Toll. Also ich kann verstehen, wenn dann jemand lieber ein illusionäres Steak isst. Oder von mir aus was Vegetarisches oder Veganes. Oder, egal. Ist ja sowieso beides Illusion. Aber im Gegensatz zu dem Film ist in der Wirklichkeit so, dass hinter dieser Maya, hinter dieser Welt des Traums nichts ist. Das reine Nichts. Und das ist auch, das fühlt sich sogar gut an. Im Gegensatz zu der Maschine von Matrix fühlt sich dieses Nichts, obwohl es nichts ist, total geil an. Ja, es ist ein seiendes Nichts, also so ein Nichts, so ein, ja, ich habe mir schon gedacht, ob das nicht die dunkle Materie ist oder so irgendwas. Weil es fühlt sich so seiend an. Ja, dieses Nichts. Und das so angenehm. Nicht glückselig, aber so, man ist da voll zufrieden, nichts zu sein. Ja, also mit dem Nichtsein kann man absolut zufrieden sein. Eigentlich macht dieses Etwassein unzufrieden. Weil wenn man etwas ist, dann fehlt irgendwas, weil dann fehlt alles andere, was man nicht ist. Es fehlt dann beim Etwas. Dann bin ich nur eine Maus, nicht? Und nicht der Rest auch, nicht? Aber wenn du nichts bist, da ist alles drin. Und da kann man dann alles sein. Jetzt bin ich abgeschwiffen, abgeschweift, schwiffen, schweift. Ist lustig, wenn ich immer Worte erfinde. Oder gibt's das? Abgeschwiffen? Schwiff. Ja, jedenfalls, jenseits von Maya 2, Maya Mahamaya, ist nichts und drum ist eigentlich schön, eine Maya zu haben. Und wenn man dann auch noch in die Göttlichkeit erwacht, dann erkennt man, dass das alles heilig ist, dass das lila ist, dass das ein heiliges Spiel des Göttlichen ist. Und bewegt sich dann auf dieser Ebene. Und dann ist, ich wollte jetzt schon sagen, dann ist nur mal lustig, aber so ist halt auch nicht ganz. Aber da wird halt, auf der Ebene wird halt alles gespielt, nicht? Und du bist Teil des, ja, bist mehr oder weniger Teil des Spielers. Du bist nicht der bewusste Spieler, aber du bist gleichzeitig der bewusste Spieler und du lässt dich auch spielen. Also es ist dann alles eins. Ja, und da gibt es keinen Unterschied, keine Unterscheidung mehr. Ja, und da, aber auch keinen Handelnden mehr, weil Handeln geschieht und du bist das Handeln, könnte man sagen. Ja. Ja, gut. Punkt. Okay.
Die nächste Frage ist von Gudrun. Was hältst du von der Aussage, dass Erleuchtung nur oder fast nur bei jüngeren Menschen möglich ist? Wenn ja, bis wann höchstens? Kann der Körper eine vollständige Erleuchtung mit Kundalini-Aufstieg vielleicht nicht überleben, wenn der Körper nicht mehr vital genug ist?
Der erste Teil der Frage, da hätte ich jetzt schon dazu geneigt, erstens einmal zu, gern zu lachen. So, wenn man es lustig vorstellt, ich wollte schon irgendeine Antwort vorbereiten, so quasi, ja, es geht sich nur aus bis zum Alter von 36, 8 Monaten und 4 Tagen, dann hat man Pech gehabt. Das sehe ich nicht so, natürlich. Prinzipiell halte ich es für möglich in absolut jedem Alter. Absolut jeden Alter. Ich glaube nicht, dass da eine Grenze gibt. Ich könnte jetzt nachdenken, ob ich Fälle kenne, wo wer war der älteste Erleuchtete. Das wäre interessante Forschungsarbeit. Wer sich berufen fühlt, ich nicht, wäre mir so aufwendig, aber das wäre mal interessant zu wissen. Wie alt war der älteste Mensch, als er erwacht wurde, so quasi, ne? Könnte man jetzt unterscheiden, okay, ist dann ein vollständiges Erwachen, wo Kundalini dabei ist und kann es der Körper dann überleben? Das ist ein gutes Argument. Da könnte ich mir vorstellen, dass es Grenzen gibt. Das muss ich zugeben. Es könnte auch gefährlicher werden im Sinne, weil wenn jetzt eine Herzexplosion dabei ist und es ist meistens dabei, dass da auch im Herzknoten quasi Blockaden sind und meist ist so ein gewaltiger Herzorgasmus auch irgendwo im Vorfeld mit dabei, wenn es einmal Kundalini-Erfahrung ist, Und das kann sich anfühlen, krasser wahrscheinlich, also ich will nicht sagen krasser wie ein Herzinfarkt, weil ja, ich habe noch keinen erlebt, aber könnte schon sein, dass fast krasser ist, oder ein Arzt könnte sein, dass der das sogar diagnostiziert in dem Augenblick, wenn er es von außen wahrnimmt. Aber das kann an jungen Menschen genauso passieren und vor allem, wenn man es nicht zulässt. Also ich sehe ja die Gefahr eher darin, wenn es mit Kundalini-Aufstieg ist, die Gefahr darin, wenn man es nicht zulässt, wenn das Ego es nicht schafft, aus dem Weg zu gehen, ist zwar Gnade, ja, und es ist kein Handeln da und bla bla, aber dennoch weiß ich, dass man es wenig forcieren kann, aber was man sehr wohl kann, man kann es scheinbar verhindern. Ja, also wenn man Angst hat und nicht aus dem Weg geht, dann ist halt die Zeit noch nicht reif und dann verhindert man es quasi, kann er die Energie wieder runterbringen und so. Und das ist eher schädlich. Und das könnte dann zum Beispiel bei einem älteren Körper schädlicher sein als bei einem jüngeren Körper. Das kann schon durchaus sein. Das ist schon eine gewaltige Energie. Nur wäre es auch, das ist jetzt die andere Seite, es wäre egal. Ja, das muss man auch sagen. Also wenn. Und gerade im Alter, also jetzt sage ich auch was Krasses, sind jetzt krasse Wahrheiten heute. Wenn jetzt ein 30-Jähriger oder 25-Jähriger oder bei mir, weil ich war 35, viele, viele, 35 ist so ein magisches Alter, aber auch 28 oder 42, aus irgendeinem Grund liebt das Universum die Zahl 7. Obwohl 7 Jahre, ich meine, 7 Jahre, was sind sie? 7 ist zwar eine schöne Zahl irgendwo, auch numerologisch und mathematisch, aber wenn man sich das jetzt vorstellt, was sind 7 Jahre? 7 Jahre sind 7 Umkreisungen des Planeten Erde um diese Sonne. Und der Planet Erde braucht für ein Jahr eben 365 Tage. Was ist ein Tag? Das ist die Zeit, wo sich der um sich selber dreht. Also 365 Mal dreht er sich um sich selbst, während er dann einmal, hä? Das hat kosmologisch überhaupt keine Bedeutung. Ja, also eigentlich, wir müssen wir das aus spiritueller Sicht sagen, wenn das wirklich ein gehäufte Form ist, dass bei der die Zahl 7 da eine Rolle spielt, dann ist es mehr so eine göttliche Verarsche. Ja, muss man sagen. Ne? Das Universum liebt Jokes und dann macht es halt einen Joke und sagt, ja, da wird es dann sicher genug Verstände geben, die sagen 7. Und das ist dann lustig. Und Gott lacht dann dazu. Ne? So, der glaubt es. Jetzt haben wir wieder einen mit 35 erleuchtet. Und ist so bedeutungslos. Aber ich wollte eigentlich was anderes sagen. Also nehmen wir jetzt so einen Jüngling her. Jetzt nehme ich schon wieder einen Mann, ne? Das ist eigentlich krass. Nehmen wir eine Jungfrau, will ich jetzt nicht, mit 28. Das wäre eigentlich schlimm. Also nehmen wir, was ist die weibliche Form von einem Jüngling? Gibt's das? Ist eigentlich krass, oder? Ist ein Jüngling ein männlicher Jungfrau? Nicht so, ne? Ist ja wurscht. Nehmen wir ein menschliches Wesen mit 28. Und der erwacht und hat die volle Kundalini-Erfahrung, aber sein Körper ist schwach und er stirbt. Dann ist es prinzipiell egal, weil er ist jetzt vollkommen im Universum, in Gott, in der Glückseligkeit aufgegangen. Egal, wie es nachher weitergeht, ob es weitergeht, das ist ihm auch völlig egal. Der könnte jetzt in der Ewigkeit ewig glückselig sein. Es gibt schlechtere Dinge, ne? Die dann passieren könnten. Vielleicht will er ja gar nicht nochmal inkarnieren, dann, wer weiß, kommt da als Regenwurm oder so, da bleibt er lieber. Dann in der Ewigkeit als Ewigkeit blissful. Aber es wäre trotzdem schade, weil mit 28 hätte er vorher auch noch weitere 50, 60 Jahre leben können. Wenn das aber an 88-Jährigen passiert, wo die Chance vielleicht größer ist, dass er dabei stirbt, dann sage ich, wenn ich da die Wahl habe, in dem Leben noch Erleuchtung zu erfahren und nachher in Ewigkeit, Ewigkeit Bliss, ja, oder noch 2 Jahre irgendwo ans Krankenbett gefesselt oder was zu verbringen und nicht Erleuchtung zu erfahren, dann stellt sich die Frage ja gar nicht. Dann ist ja das trotzdem ein totales Geschenk. Das heißt, je älter man wird, desto weniger hat man auch durch Erleuchtung zu verlieren. Aus meiner Sicht verliert man sowieso nie was, sondern ist immer ein Gewinn. Es ist immer der höchste Lottogewinn, den dieses Universum zur Verfügung hat. Also der ist immer ein Gewinn. Aber wenn ich jetzt sage, ich könnte dabei sterben, ja mei. Ja, das macht dann Das macht für die Hinterbliebenen mag es auch wieder schlimm sein, aber irgendwann stirbt man sowieso jeder einmal. Und für denjenigen, dem das geschieht, ist das hundertprozentig nicht schlimm. Ja? Ich habe mich total gewundert, dass danach noch ein Körper da war. Das hätte ich nicht braucht. Also ich habe nichts dagegen gehabt in dem Sinn und ich genieße das Leben auch, aber ich habe mich eher gewundert, dass das der Fall war. Das war für mich fast nicht unnatürlich, aber ehrlich, ja, wär für mich kein Problem gewesen, jetzt ewig einfach das Universum zu sein, was ich zwar sowieso bin, aber ja, dann war halt dieser Edgar-Körper auch noch da. Habe ich auch cool dann gefunden, habe mir gedacht, okay, jetzt habe ich frei, ne? Ja, so, jetzt Feierabend. Nichts mehr zu tun. Sehr cool. Man hatte dann beides. Ja. So viel dazu. Ich muss heute kürzer antworten, glaube ich. Jetzt muss ich, jetzt, ab jetzt mache ich schnell, glaube ich.
Ein Teilnehmer schreibt, Traurigkeit ist belastend, aber noch schlimmer sind Depressionen, also nichts zu fühlen.
Sorry, gerade, das ist natürlich schlimm, aber so wie du es ausdrückst, wenn du sagst, Traurigkeit ist belastend, aber noch schlimmer ist Depression, dann stimme ich einmal grundsätzlich zu. Grundsätzlich. Aber wenn du es jetzt gleich ziehst mit dem Ausdruck, also nichts zu fühlen, da würde ich dann gleich einhaken, wenn Depression bedeutet, nichts zu fühlen. Oder nennen wir es jetzt gar nicht Depression, bleiben wir dabei, nichts zu fühlen. Dann ist meine Einladung, ja, dieses Nichts vollkommen zu fühlen. Um das geht's dann. So wäre der Traurigkeit. Kein Unterschied zur Traurigkeit, kein Unterschied zur Sexualität. Dieses Nichts, du sagst das ja selbst schon in den Worten, nichts zu fühlen. Und das heißt für mich, das Nichts zu fühlen. Dieses Nichts zu fühlen. Wirklich versuchen, diese Leerheit, die da ist, das dann nicht. Ich weiß, du meinst, da ist nichts. Ja, ich fühle nichts. Aber das ist eine Einladung, auch das ist ein Tor, auch das kann ein Tor sein, mit diesem Nichts zu sein. Da bleibt ja reines Bewusstsein übrig. Da hast du fast gar keine andere Chance, als das Bewusstsein auf sich selbst zurückfällt. Weil da kein Objekt ist, wenn nichts gefühlt werden kann, wenn da nichts ist. Also ich kann natürlich, wenn noch da so ein seiendes Nichts oder Leere ist, dann kann ich die natürlich fühlen. Aber selbst wenn ich dich wortwörtlich so nehme, im Sinne, wie es du gemeint hast, dass da halt nichts, dass nichts da ist, keine Gefühle da sind und ich fühle nichts und dann fühle ich mich dumpf und nichts. Ja, was bleibt denn da übrig? Da bleibst nur du übrig, als Gewahrsein, als reines Bewusstsein. Da bleibt nur mehr das Subjekt übrig. Das sind die Objekte abhanden gekommen. Das ist ja fast der Glücksfall. Da ist nichts mehr. Kein Objekt, von dem du hypnotisiert sein kannst. Keine Emotion mehr, mit der du identifiziert sein kannst, die du fühlen kannst. Damit bleibst du als reines Subjekt übrig. Und dort kannst du reinfallen und wirst nicht mehr hypnotisiert und abgelenkt. Kannst dich dem vollkommen hingeben, diesem Subjekt, diesem Ich Bin, das nichts fühlt. Dieses reine seiende Sein, das nichts fühlt. Sich dort vollkommen reinwerfen, vollkommen reinsinken. Das ist dann dein Tor. Und das gilt für jeden, der diese Erfahrung macht. Egal, ob man es Depression nennt oder nicht. Ist eine Einladung. Wobei Depression kann vieles sein. Ich habe einmal einen Satsanglehrer gekannt. Subhash war das. Der hat ja ein großes Internetforum gegründet im Jahr 2000. Also er war seiner Zeit da recht voraus. Ich habe dann auch welche gegründet und wir haben sehr viel Kontakt gehabt. Und der hat einmal gesagt, und das hat er wirklich ernst gemeint, wenn man sich diese Welt anschaut, der war sehr politisch. Wer da nicht depressiv ist, wenn er die Welt anschaut, wie sie ist, der hat keine klare Sicht. Ne? Angesichts der Welt, wie sie ist, die Welt lädt ja fast dazu ein, depressiv zu sein. Und heutzutage noch mehr als im Jahr 2000. Da hat es nicht einmal nur 9-11 gegeben. War ja schon depressiv. Quasi. Ich sehe es nicht so krass, weil ich kenne die Glückseligkeit, die von innen kommt und nicht von außen abhängig ist. Und das ist das Versprechen, was Erwachen macht. Man kann Erwachen nicht versprechen. Man kann versprechen, dass Erwachen echtes Erwachen so content macht, so zufrieden macht, dass man von äußeren Dingen wirklich völlig unabhängig werden kann. Also äußeren Geschehnissen. Und da eine Zufriedenheit da ist. Und ob dann was zu fühlen da ist oder nicht, ob dann Emotion da ist oder nicht, ob ein Gedanke da ist, der lustig ist oder auch nicht, es ist alles unbedeutend dann. Völlig unbedeutend. Um das geht's dann nicht. Ist dann völlig egal, ob da ein Gefühl ist. Ist völlig egal, ob dann was gefühlt wird oder nicht. Man fühlt gern, ist dann eine Einladung, ist eigentlich jedes Fühlen ist eine Art Therapie. Wird als Gelegenheit begriffen oder einfach nur genossen. Die meisten Gefühle können genossen werden. Auch das, wie vorher, die Traurigkeit. Auch Wut kann genossen werden. Es ist Kraft, es ist pure Kraft und so. Also alle, auch die negativen Gefühle können genossen werden. Aber wenn nichts da ist, ist nichts da. Das stört dann überhaupt nicht. Und wenn schon vorher quasi durch Depression nichts da ist, dann ist das die Einladung, dieses Nichts ganz anzunehmen. Und vielleicht zu entdecken, was das, was du bist, nämlich der, der dieses Nichts wahrnimmt, der wahrnimmt, dass hier nichts ist. Und das ist ja dann so krass im Vordergrund, dieses Subjekt. Dieser Wahrnehmende ist ja da. Gerade dann, wenn er nichts wahrnimmt. Hast du den reinen Wahrnehmenden, lass dich in den reinfallen. Das bist du. Um den geht's. Um den geht's. Das, was bei dir ist, du hast da nichts mehr davor. Ist doch super. Lass dich auf dich zurückwerfen. Vollkommen. In das Subjekt, was du bist. Der, der wahrnimmt, dass da nichts ist. Der nichts fühlt. Und dem geht's. Den wahrzunehmen, sich selbst. Umzudrehen. Dorthin zu gucken. Nicht daher, dorthin. Also nicht zum Satsanglehrer, sondern dorthin. Dort, wo der Finger hinzeigt. Der zeigt zu dir. Unmittelbar zu dir. Ja.
Die Eva schreibt: Hallo lieber Edgar, findest du es manchmal nicht schwierig, all die verschiedenen Schichten der Wahrnehmung als mehrdimensionales Wesen wahrzunehmen und zu leben, zu sprechen, zu reagieren?
Nee, es ist so, wie du sagst, aber nee, schwierig ist das nicht. Wissen wir, nee, weil ich nehme das gar nicht wahr. Also ich nehme alles wahr, aber ich nehme es nicht wahr, dass ich alles wahrnehme. Das ist ein bisschen kompliziert, aber. Also ich halte an keinen dieser. Ja, das ist ja, natürlich sind da viele Schichten und multidimensional, stimmt wirklich. Aber das geht so schnell, dieser Wechsel, und ich hänge da nicht nach. Ich weiß nicht einmal, ich weiß 10 Sekunden zum Versatzang sowieso, 10 Sekunden nachdem ich was gesagt habe, keine Ahnung, weiß ich gar nicht, was da gesprochen wird. Also das geschieht alles einfach nur. Also alles geschieht. Auch diese Wechsel. Mich selbst betrifft das alles nicht. Ich könnte mich selbst auch gar nicht definieren.
Sunny schreibt: Danke, Edgar, so erheiternd mit dir.
Gerne. Vielleicht ganz kurz noch vorher zu der Frage mit multidimensional und Schichten. Das Geheimnis ist, um dorthin zu kommen, weil das wäre die Folgefrage, okay, wie kann ich das auch? wenn man sich so erfährt, loslassen, 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 an keinen Zustand festhalten, an keiner Wahrheit festhalten. Es gibt, da ist nichts absolut. Ja, das sind alles fast nur relative Wahrheiten. an nichts festhalten, an keinem Zustand, an keiner Wahrheit, an keinem Seinszustand, an keinem Nichts, an keinem Allen, an nichts festhalten, an absolut nichts festhalten. Also alles, die ganze Erfahrung, die vollkommene Erfahrung durchrauschen, was auch immer da für eine Erfahrung durchrauschen will. Ja, da gibt es nichts festzuhalten, da ist nichts wahrer als etwas anderes. Nichts. Ja, und dann geht's, dann ist easy. Ja. Ja.
Eva schreibt noch weiter. Und wie reagierst du, wenn überhaupt, wenn alles rundherum aufs Mal auseinanderbricht, der ganze Traum? Würdest du dann einfach abwarten, wahrnehmen und beobachten? Reicht das?
Ja, das habe ich ja schon ein paar Mal erfahren, dass alles auseinanderbricht, vor allem jetzt im persönlichen Bereich. Ich nehme an, so ist gedacht. Und nicht das Weltliche. Weiß ich nicht, kannst noch konkretisieren natürlich im Chat, ob du das jetzt dein persönliches Leben, also quasi persönliche Beziehungen, Job oder whatever, auseinanderbricht oder Wahrheiten auseinanderbrechen oder ob du meinst, wie die Welt, in welchem Zustand sie momentan ist. Aber was mich betrifft, wenn es jetzt die persönliche, das habe ich oft schon so erfahren und da geht man dann hindurch. Nee, würde ich jetzt nicht empfehlen, irgendeine dieser Wahrheiten sozusagen als höher. Ja, wenn ich es empfehle, würde ich ja sagen, okay, beobachten, damit sein, zuschauen, als wäre das eine höhere Wahrheit und die bessere Alternative. Nee, das gibt's, das gehört ja immer das mit dazu. Das gehört ja zu diesem, ich sage jetzt einmal, Training, was wir hier erfahren, dazu, alle Varianten zu durchleben, alle Varianten zu durchspüren, zu erfahren. Da gehört dazu Phasen, wo man wirklich nur bei sich bleibt und zuschaut und nur staunt, wie alles zerfällt, wenn man so will. Und es gehört Phasen dazu, wo man auch voll und ganz spürt eben. Und das auch, also da geht schon, und das ist bei mir eher der Fall, dass auch voll und ganz, wenn es ins Persönliche, hochkommen, persönlich geht, das voll und ganz zu spüren. Umso schneller geht man auch hindurch, durch die emotionalen Dinge, die damit verbunden sind. Es geht durch Spüren, durch Fühlen, vollkommen zulassen, vollkommen im Leben sein, vollkommen diese menschliche Erfahrung auch annehmen. Ja. Und das ist dann immer wieder wie ein kleiner Shift oder ein kleiner Tod, irgendwas, was gewachsen ist, wieder als Persönlichkeitsanteil stirbt dann wieder, weil es ja nur Teil dessen war, also Teil dieser Struktur, die da zerbrochen ist, zum Beispiel. Ja, einfach zulassen. Also dagegen wehren bringt nicht viel. Und ob das Zulassen dann mehr zuschauend ist oder mehr fühlend, wie auch immer es sich entfaltet, das darf alles sein. Mal so, mal so. Und wenn es die Welt betrifft, ja, puh, sein eigenes Thema. Aber da kann man nicht viel mehr als zuschauen. Aber auch da kann man mitfühlen, nicht, wenn irgendwo was geschieht. Alles. Ist auch das angesagt, dieses Mitgefühl, was dann da sein darf. Ja. Falls es die Welt war, dann kannst du gern da noch nachfragen.
Mukunda schreibt, was ist der Unterschied zwischen persönlicher Liebe und bedingungsloser Liebe?
Schöne Frage. Ja, im Prinzip, ich mache jetzt nicht direkt einen Unterschied zwischen persönlicher und bedingungsloser. Auch persönliche Liebe kann ins Bedingungslose reichen und auch bedingungslose Liebe kann sehr persönlich erfahren werden. Je nach Reife, sozusagen. Bedingungslose Liebe an sich ist klar, ja, so wie es das Wort sagt, macht es keine Bedingungen. Das heißt, die Liebe ist unabhängig von Bedingungen da. Ja, also nein, da ist dann kein Deal, der dann sagt, wenn du so und so und so bist, liebe ich dich und sonst liebe ich dich nicht, sondern diese Liebe ist bedingungslos, will nichts zurück, ist meistens keine Partnerliebe dann. Das erfahren zum Beispiel das Muttersein ist ein typisches Beispiel für bedingungslose Liebe. Also da bin ich biologistisch, könnte man mir nachsagen, aber ich glaube, das können Frauen besser erfahren. Also Mütter sein ist eine tiefere Erfahrung. Oder im Müttersein ist eher die bedingungslose Liebe erfahrbar als im Vatersein. Ist im Vatersein auch erfahrbar, sicherlich, aber nicht so tief, glaube ich, wie im Müttersein. Und da ist, und die geht so nach dem Motto, eben wie es oft ist, egal was das Kind macht, die Liebe bleibt. Ja? Das ist die bedingungslose Liebe und das ist die menschlichste Form der bedingungslosen Liebe. Diese ganzen spirituellen Ansätze, die dann fast schon ein Dogma draus machen, ja, man muss bedingungslos lieben, das sind dann oft schon Konzepte. Ja. Die beste und einfachste bedingungslose Liebe ist die, die von selbst geschieht. Und die ist entweder da oder sie ist nicht da. Und wenn sie nicht da ist, braucht man sie auch nicht zu machen. Ja. Und braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben, dass sie nicht da ist. Also es ist. Man darf dann nicht in die Falle gehen, zu glauben, ich muss das und das erreichen und wenn ich das jetzt nicht habe oder wenn ich nicht so empfinde, dann wäre was falsch mit mir. Nee, weil dann hat man keine bedingungslose Liebe sich selbst gegenüber. Ja? Sondern glaubt, man ist nur dann gut, wenn man bedingungslose Liebe empfindet und das wird zu einer Bedingung. Ja? Ist so ähnlich wie viele das bewerten und nicht erkennen, dass die Bewertung der Bewertung auch eine Bewertung ist. So ähnlich ist es auch mit der bedingungslosen Liebe, wenn ihr als Bedingung setzt, bedingungslos lieben zu müssen. Und das passiert sehr oft. Das heißt, die reinste Form von bedingungsloser Liebe geschieht einfach so von selbst. Und dann ist sie echt. Da ist kein Muss und ist dann einfach schön und darf so da sein. Und ob das dann persönlich ist oder nicht, ist immer in gewisser Form persönlich. Wenn so ein Body-Mind-Organismus jetzt meint zu lieben, egal ob bedingungslos oder nicht, ist das etwas quasi Persönliches. Wenn man es von erwachter Sicht sieht, könnte man jetzt sagen, natürlich, da gibt es dann eine Form von Liebe, die insofern unpersönlich ist, zum Beispiel, nehme ich jetzt auch das Beispiel Kinder her, bei mir war es so, dass ich danach nicht unterschieden habe, meine Kinder oder andere Kinder. Ich hab bewertet zum Beispiel, gerade am Anfang, habe ich stark bewertet bei Menschen. Ja. Ach, Ego, ja, da ist viel Ego oder Verstand oder was. Das waren die Bewertungen, die ich da hatte. Aber ob das jetzt, aber die Liebe war gleichmäßig verteilt. Ja. Also da habe ich auch meine Kinder, ich habe zwei Töchter, nicht mehr geliebt als irgendwelche anderen Kinder. Ja, wenn, dann habe ich gelieb, mehr geliebt oder weniger geliebt, wenn sich irgendwo Formen von Ego und Verstand gezeigt haben, weil ich das in den ersten ein, zwei Jahre stärker bewertet habe. Und dann war die Liebe so ein bisschen überschattet. Aber das war unabhängig davon von persönlicher Beziehung. Ja, diese persönliche Beziehung, speziell zu Kindern, das ist bei mir im Prinzip weggefallen. Und trotzdem ist die Liebe dann zu meinen Töchtern sogar viel stärker gewesen, als sie davor war. Also die unpersönliche Liebe sozusagen war dann stärker als die persönliche Liebe davor, weil meine Liebesfähigkeit viel größer war. Ja? Die betrifft dann letztlich sogar alle Menschen, weil sie ja auch eine Art von Selbstliebe ist, weil man ja in dieser Erfahrung auch die Erfahrung macht, jeder zu sein. Aus allen Augen schaute ich mir selbst entgegen. Ja, das ist dann eigentlich wie eine Form von Selbstliebe. Liebe deinen Nächsten als dich selbst, weil so ist nicht wie dich selbst und du bist der andere, du bist das Selbst. Und das entwickelt sich dann. Ja, das ist dann diese andere Form von Liebe, die würde nicht sagen, bedingungslos, es gibt kein bedingungsloses Mögen. Ne? Das Mögen kann sich unterscheiden. Ne? Der eine mag Kaffee, der andere Tee, das kann man bei Menschen ähnlich sehen. Manche Eigenheiten will man, manche andere Eigenheiten mag man nicht so. Aber die Liebe, diese unpersönliche Liebe, die sich auch in Erwachen zeigt, zum Ganzen an sich, die ist unterscheidungslos. Die ist völlig unterscheidungslos. Da würde ich nicht sagen, aber dazu bedingungslos, sondern die ist völlig unterscheidungslos. Ja.
Sandra schreibt, was ist Narzissmus aus der Sicht der Absolutheit? Überall wird nur schlecht gesprochen. Ist Heilung möglich für einen Narzissten? Was kann ihnen helfen zu heilen und sich zu zeigen?
Oh, wow, ist eine große Frage. Ich hatte mal eine Session, nicht eine Session, sondern Session-Serie, die waren 20 Sessions von einem Opfer von Narzissmus. Da habe ich relativ viel darüber erfahren, von dem Phänomen auch. Das ist Um so auf einen Punkt zu bringen, weil sonst müsste ich viel zu lange jetzt nur reden. Es kann sehr leicht verwechselt werden, wenn man jetzt da im Satsang zum Beispiel von Selbstliebe spricht. Selbstliebe ist aber nicht Narzissmus. Ja. Narzissmus wird ja oft übersetzt damit Selbstverliebtheit. Das ist ja schon im Wort drinnen, ne? Dass Selbstliebe und Selbstverliebtheit sind unterschiedliche Sachen. Nur da aus der Sicht, ne, des aus der Erwachenssicht ist das nicht dieses gleiche Selbst. Ja, das Wort Selbst wird da psychologisch verwendet und ist eigentlich dann ein Synonym fürs Ego, könnte man sagen. Ja. Ein Narzissmus ist eher Ego, was in sich selbst verliebt ist, also ins Ego. Aber in Wirklichkeit fehlt es an Selbstliebe. Also im Prinzip die Heilung für einen Narzissten wäre, die wahre Selbstliebe zu finden. Und die ist nicht egoistisch. Die ist nicht überhöhend. Die wahre Selbstliebe sagt, ich bin etwas absolut Besonderes, weil jeder Mensch etwas absolut Besonderes ist. Es gibt keinen Menschen, der nichts etwas Besonderes ist. Das ist die wahre Selbstliebe. Ja, und ich darf mir gönnen, ich darf mir etwas gönnen. Ich darf mich lieben, ich darf mir etwas gönnen. Und das ist nicht da, das hat nichts damit zu tun, irgendwie zu wirken, irgendwie besonders zu wirken oder besonders an Schein. Ja, das ist so der Unterschied zwischen Schein und Sein. Ja. Schein ist mehr dort, wo Narzissmus ist. Das ist Schein. Da ist in Wirklichkeit überhaupt keine Selbstliebe. Wäre da echte Selbstliebe, wäre kein Narzissmus. Narzissmus ist Ausdruck von, krasser Ausdruck von einem Substitut, also von einem Ersatz, von einer Ersatzbefriedigung, weil keine Selbstliebe da ist, ja, und sich der Mensch so unsicher eigentlich ist, hat er eine Rolle aufgesetzt, eine Maske aufgesetzt, und diese Maske liebt sich selbst. Das ist Narzissmus. Und manipuliert und braucht immer wieder, auch auf Lügen basierend, Feedback, quasi, um sich am Leben zu erhalten, damit diese Maske am Leben bleibt. Und das Beste, was einem Narzissten passieren kann, ist, wenn diese Maske komplett runtergerissen wird durchs Leben, also komplett Niederlagen erfahren werden, und er in der wirklichen Selbstliebe landet. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass Narzissmus geheilt werden kann. Dass Heilung geschehen kann, weil jede dieser Formen Heilung erfahren kann. Aber ob die Bereitschaft dazu da ist, das ist die andere Seite. Und die ist meist nicht da. Das muss man auch sagen. Diese Bereitschaft, die kommt erst durch Schmerz. Die kann maximal durch Schmerz kommen, durch, dass ihm die Maske schon runtergerissen wird. Dass er sich seiner eigenen Maske nicht mehr glauben kann. Ja, dann kann langsam Heilung geschehen. Das muss halt passieren und das kann nur das Leben machen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch wiederum sagen, braucht es auch gar keine Heilung. Es gibt ein Buch, was ich weiß, von einem Psychologen in Deutschland, ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht auswendig, der auch selbst zugibt, Narzisst zu sein, gewesen oder zu sein, und der auch die positiven Seiten sieht. Ja. Narzissten sind Führungspersönlichkeiten in Firmen etc. Narzissten können was durchsetzen. Also Narzissmus wird dazu ein bisschen zu sehr verteufelt. In Beziehungen ist natürlich ein Problem. Ja. Aber es generell zu verteufeln, und vor allem ein Narzisst braucht in dem Sinn, also so wie ich auch gerne immer sage, es braucht kein Erwachen, weil ihr seid schon alle das, braucht der Narzisst ja in dem Sinn keine Heilung, weil ihm selbst geht es ja gut. Das muss man auch wieder sehen. Ja, ein Narzisst fühlt sich ja gut. Also wozu braucht er Heilung? Ne? Für die anderen wäre es gut, aber für die anderen ist die Heilung, sich davon zu lösen, also sich vom Narzisst zu lösen und zu erkennen, welches Spiel macht mich zu einem Opfer eines Narzissten und sich daraus zu lösen. Ob der dann andere Opfer findet, ja, das spielt das Leben, ja. Aber wenn er Glück hat, findet er irgendwann keine Opfer mehr und dann bleibt er nur selbst über und dann kann auch für ihn eine Heilung geschehen. Aber nötig hat es der Narzisst selbst nicht, die Heilung. Ja.
Ein Teilnehmer schreibt, Depressionen sind die Hölle. Ich wünsche es nicht einmal meinem ärgsten Feind.
Das ist die Hölle, durch die man dann hindurchgehen muss, ja. Da gibt es diesen Spruch, ja, in jedem zweiten Satz sage ich ihn, wo jemand ein Buch, und ich habe schon lange vergessen, wie der geheißen hat, der hat das Buch vor 20 Jahren geschrieben, ein deutsches Buch, weiß auch nicht mehr, ob es es gibt, also es ist keine Werbung, nur wer schlecht träumt, will erwachen. Und genau so ist es mit der Depression dann. Ja, nur wer schlecht träumt, will erwachen. Dadurch, das zeigt ja, dass das ein Werkzeug sein kann. Ich will dir ja damit nur diesen Hinweis geben, dass du das Beste draus machst. Ich kann dir die Depression nicht nehmen. Hätte die Möglichkeit, so es im Finger zu schnipsen. Ja, theoretisch habe ich die Möglichkeit. Manchmal passiert es bei Schaktibad vielleicht. Also Energie kann da viel mehr als irgendwelche Worte. Aber ich kann es dir so nicht nehmen. Das würde ich am liebsten. Ja, ich glaube dir das, dass du da drunter leidest und du das dem schlimmsten Feind nicht wünschst. Und darum möchte ich es nicht schönreden. Ja, das sollte kein Schönreden sein, so, oh, ist ja nicht so schlimm. Nee, das ist schlimm, das glaube ich da, total. Und ich würde es da gern nehmen. Ja? Da ich das nicht kann, möchte dann Weg aufzeigen, wie du die Depression verwenden kannst, um eine Erfahrung zu machen, die die Depression obsolet macht. Und das war die Einladung. Dort zu verweilen. Und zu schauen, wer nimmt die Depression wahr? Wer nimmt wahr, dass da nichts wahrgenommen wird? Wobei da geht es gar nicht um ein Wer, sondern zu schauen, was bin ich dabei? Ja. Ist ja blöd, wenn ich da das Ergebnis vorwegnehme und sage, ja, zu schauen, was ist die Wahrnehmung? Aber genau dort ist der Schlüssel, in diesem Wahrnehmenden. Du nimmst das wahr, dass du nichts wahrnimmst. Und das ist das Ziel. Das ist das Suchende, aber das ist auch das Gefundene. Darum ist es so schwer, das zu finden, weil es gleichzeitig das Suchende ist. Es ist wie wenn man die Brille sucht und sieht, man hat sie auf. Du bist das, was gefunden werden möchte. Und wenn du nichts mehr wahrnimmst, keine Gefühle und so, dann ist das wirklich eine Einladung, dich da reinfallen zu lassen, voll und ganz. Und das zu fühlen, da den Schmerz. Wenn da kein Schmerz ist. Und das ist jetzt ein kleiner Punkt, da hast du dich ein bisschen verraten. Du würdest niemandem was Schlimmeres wünschen. Dann muss ein Schmerz dabei sein. Und dann ist der Schmerz das, was du fühlst. Und dann fühle diesen Schmerz. Weil wenn da kein Schmerz ist, was ist dann schlimm dran? Das ist ein Koan. Okay.
Die Eva schreibt nochmal, und zwar, das waren die zwei Fragen, einmal zu dem, wie sich als dieses mehrdimensionale Wesen lebt und dann, wie du reagieren würdest, wenn der Traum auseinanderbricht. Und da schreibt sie jetzt, persönlich, ja. Und wie handeln, aus dem Gefühl heraus oder aus der höheren Warte?
Bist völlig frei. Da ist beides richtig. Manchmal so, experimentiere damit. Wenn der Traum auseinanderbricht, können wir jetzt nochmal das so besser nehmen. Wenn der Traum auseinanderbricht, ja, dann, das wäre für mich eher so die Phase, wenn das geschieht, wo man gar nicht handelt. Ihn auseinanderfallen lassen. Zuschauen. Schauen, was übrig bleibt. Völlig auseinanderfallen lassen und am Schluss dann schauen, was übrig bleibt. Im besten Fall bleibst du selbst übrig und dann ergibt sich schon irgend so eine Situation wie Phönix aus der Asche, mehr oder weniger. Aber einfach einmal alles auseinanderfallen lassen und quasi die Asche entstehen zu lassen, verbrennen zu lassen, dich selbst verbrennen zu lassen und gar nicht groß handeln. Weder aus einer höheren Warte noch aus einem Gefühl heraus. Die Gefühle, die dabei entstehen, einfach nur fühlen. Und auseinanderfallen lassen. Der Traum war's. Das klingt jetzt brutal wieder, aber er war's eh nicht wert. Ja, das, was danach kommt, ist viel besser. Ja, den Traum auseinanderfallen lassen. Der war nicht echt. Man glaubt, es ist echt, aber er war nicht echt. Einfach auseinanderfallen lassen. Und das Echte wird dann erst erscheinen. Das wirst du dann sehen. Und dem kannst du dann folgen, wenn das Echte erscheint. Ja.
Hugo schreibt, sind wir insgesamt Bewusstsein? Und wenn ja, wie kann man das erkennen?
Ja, wir sind insgesamt Bewusstsein. Ja, und das Erkennen, genau dieses Erkennen ist ja das, um was bei Erwachungserfahrungen geht. Und letztlich ist das Gnade. Was man machen kann, es gibt Methoden. Es ist nicht so, dass Methoden komplett nicht funktionieren. Was, wie es oft gesagt wird und wie es auch ich sicher schon öfter gesagt habe, Methoden können schon auch funktionieren. Es gibt aber nicht die eine Methode, die für alle funktioniert. Sonst wäre es einfach. Sondern man muss diese Methode finden, die für einen funktioniert. Und da kann dann auch dazugehören, dass man diese Methode ja zeitlang verfolgen muss und dann zu einer anderen Methode geht oder dann irgendwann alle Methoden loslässt. Das kann auch noch dazugehören. Aber das funktioniert nicht. Also das ist dieses Paradox, nicht? Man könnte ja jedem sagen, lass alle Methoden los. Das würde man dann auch zu denen sagen, die nie irgendeine Methode überhaupt angewandt haben. Von vornherein, mach überhaupt nichts. Ja, aber ich bin sicher, 99% aller Menschen, die eh überhaupt nie was gemacht haben, denen sagen, ja, mach überhaupt nichts, das bringt die eh nicht zum Erwachen, werden trotzdem nicht Erwachen erfahren. Also, das ist das Paradox, dass es dennoch sinnvoll ist, etwas zu tun, einer Methode zu folgen. Egal, ob die dann zum Ziel führt oder nicht, losgelassen wird oder nicht, oder sich mit einer anderen Methode dann abwechselt oder nicht. Und diese Methode zu finden, die für dich dann passt, das Bewusstsein sich selbst erkennt, das ist deine Aufgabe. Man könnte sagen, das ist die Aufgabe deines Verstandes, deines Egos, diese Methode zu finden, das ist der Task. Ja? Und dein Barometer oder dein Messgerät, um zu erkennen, welche Methode kann es für dich sein, ist Freude. Freude und Interesse. Ja, das, was, wo du Freude empfindest, das, was dich zieht, dort, wo Interesse ist, das ist für dich. Und am besten suchst du eine Methode, die auch dann Freude macht. Und das ist das Wichtige dabei. Selbst wenn du nie dabei erwachen würdest. Ja, wenn die Methode alleine schon für dich schön ist. Das zu machen, zu meditieren, Yoga zu machen, Tai Chi, Tantra, Therapie, whatever, Atemarbeit, tanzen, trommeln, keine Ahnung. Ja. Das, was für dich funktioniert, erkennst du am ehesten durch, indem du deiner Freude folgst. Auf eine Art und Weise, dass es völlig egal wird, ob du überhaupt dein Ziel erreichst oder nicht. Das ist der Weg. Methoden gibt es viele und alle Wege führen nach Rom und alle Wege geschehen in Rom. Das erkennt man dann auch. Also ist eigentlich letztlich schon egal, weil du bist ja schon dort, nur weißt das nicht und du willst das gern wissen. Du willst gern erkennen, dass du Bewusstsein bist. Ich meine, du kannst das jetzt auch. Ja, du bist Bewusstsein. Zack. Glaub's einfach einmal. Erster Schritt. Dann schließ die Augen und nimm wahr, den, der jetzt wahrnimmt. Egal was er wahrnimmt, vielleicht nimmt er jetzt Edgars Stimme wahr, vielleicht nimmst du auch Gedanken wahr in dir, vielleicht nimmst du Gefühle wahr in dir, was auch immer du wahrnimmst, vielleicht nimmst du deinen Körper wahr, wie er da sitzt und atmet, einatmet, ausatmet, ein bisschen Bewusstsein in den Körper bringen, weißt du dann schon näher, das kommt so geflogen, nicht? Vom Planet Vulkan oder von Sirius-Stern kommt jetzt Bewusstsein geflogen und setzt sich nieder auf deinen Körper und nimmt wahr, wie er atmet. Ja. Nimm wahr, einatmen, ausatmen, die Stimme von Edgar. Ja, und nimm die Stille wahr. Vielleicht hörst du Geräusche in deiner Umgebung. Vielleicht ein Brummen vom Computer oder du bist am Handy, egal. Nimm wahr, was dein Körper fühlt. Nimm deinen Hintern wahr, wie er irgendwo sitzt auf einem Sessel. Ja, und all das, was du jetzt gemacht hast, war, du hast wahrgenommen. Jetzt nimm wahr, wie du wahrnimmst. Such einmal dein Ich in deinem Körper. Vielleicht glaubst du, das ist hinter die Augen, so als Gehirn oder was, ne? Oder im Bauch. Ich habe es immer hinter die Augen vermutet. Ja, und jetzt nimm wahr, wie du dein Ich suchst. Und versuch die Wahrnehmung wahrzunehmen. Die Wahrnehmung selbst, wie du wahrnimmst. Also den Teil, der da wahrnimmt. Den Teil, der wahrnimmt. Egal, was er wahrnimmt. Den Teil, der wahrnimmt, der die ganze Zeit da als wahrgenommen hat. Versuch den wahrzunehmen. Das bist du. Das ist Bewusstsein. Mehr ist es nicht. Es ist so einfach. Es klingt so einfach, aber es ist auch so einfach. Das ist der Trick. Das ist das Versteck, weil es so einfach ist. Das bist du, was die ganze Zeit wahrnimmt. Auch in der Nacht die Träume wahrnimmt. Das bist du, das ist ich. Das ist nirgends zu finden da, weil der, der sucht, ist ja die Wahrnehmung. Also du bist ja das. Der, der da sucht, das ist ja die Wahrnehmung, der da sucht. Das bist du. Und das ist nicht irgendwo da im Körper, sondern der Körper ist in Wirklichkeit in dir. Die ganze Welt ist in dir in Wirklichkeit. Das ist Bewusstsein, das bist du. Und die ganze Zeit ist das da. Dein ganzes Leben schon war das da. Dein ganzes Leben war dieses Hochkomma Ich. Dieses, ich. Meint er wirklich mich? Ja, ich meine dich. Ich meine dieses Gewahrsein, was die ganze Zeit dabei ist. Dein ganzes Leben schon. Egal, ob es glaubt, dieser Name zu sein, den man dir gegeben hat, diesen Körper oder whatever. Du bist die Wahrnehmung. Das bist du. Das bist du. Genau das. Ja, du bist das. Ja, es geht genau um dich. Ja, es ist so einfach. Genauso einfach ist. Genau das wird übersehen. Das ist immer schon da. Da kommt nichts dazu, da kommt nichts weg. Gedanken können geschehen, Gefühle können geschehen. Ja, glaub den Gedanken nicht. Du kannst ihnen auch glauben, ist wurscht. Du bist trotzdem da, du bist immer da, egal ob du an Blödsinn glaubst oder etwas scheinbar Wahres glaubst, was immer du glaubst, da ist ein Glauben da, ist da, das bist du. Das kannst du wieder anhören, jetzt mal.
Vielen Dank, Edgar, für dein Sprechen heute und für Satsang.
Gerne. Namaste.